Ich denke den ganzen Tag ständig nur ans Essen. Es ist das Wichtigste in meinem Leben, doch es sind keine schönen Gedanken. Das Essen macht mir Angst.
Es wurde zu einem Ritual. Passierte etwas in der Schule oder zu Hause, ging ich gezielt einkaufen. Aber so, dass das nach Familieneinkauf aussah. Ich erzählte auch ungefragt der Kassiererin, dass ich heute die ganze Familie bekochen würde. Denn ich glaubte, dass mich alle verurteilen würden. Ich dachte, allen sei klar, dass ich das alles alleine essen wollte. Ich schämte mich so sehr, konnte aber auch nicht anders.
Ich war so stolz auf mich, wenn ich es schaffte, am Tag nur eine Handvoll Nüsse zu essen und 20 Kilometer zu laufen. Der Drang, sich zu bewegen, ging so weit, dass ich teilweise nachts um 4 das Haus verließ und erst wieder um 8 heimkam. Dann erst hatte ich mir in meinem kranken Denken eine Tasse Tee verdient.
Mir hat dieses Spüren meiner Knochen immer sehr gut getan. Das war ein Gefühl von Sicherheit. Ich dachte immer, je dünner du bist, desto mehr Puffer hast du nach oben, falls du mal zunimmst.
Um 13.30 Uhr war ich zu Hause. Um 14.30 Uhr war ich mit dem Fressen fertig und um 15.30 Uhr war schon alles vorbei. Ich musste nur noch versuchen, die Schwellung meiner Lymphknoten und Speicheldrüsen mit eiskaltem Wasser oder Eiswürfeln zu lindern. Dann sah man mir, abgesehen von geröteten Augen, kaum noch an, was noch vor ein paar Stunden passiert war.
Tut mir leid, Ihre Tochter stirbt morgen oder übermorgen, wenn wir sie nicht sofort ärztlich betreuen. Sie können sie nicht mehr nach Hause nehmen. Ich wollte schreien, aber ich war zu schwach. Ich fühlte meinen Körper nicht mehr, ich war nur noch die Seele. Am nächsten Morgen wurde ich nochmals gewogen und untersucht. Ich wog 18 Kilo. Als ich diese Zahl sah, war ich glücklicher als je zuvor. Endlich hatte ich es geschafft. Ich war so leicht wie ein Kleinkind. Ich war rein, leicht und halb tot. Und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne zu be- oder verurteilen.
Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
Wie ihr bestimmt schon erraten habt, geht es hier heute bei uns um Essstörungen. Die Relevanz des Themas wurde uns nicht nur durch die ganzen persönlichen Eindrücke, Geschichten und Gedanken bewusst, die wir gefunden haben, sondern auch die Zahlen haben uns wirklich erschreckt, weswegen wir uns heute entschieden haben, darüber zu sprechen.
Magersucht ist die am weitesten verbreitete Essstörung in Deutschland. Circa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 11 und 17 Jahren zeigen Symptome einer Essstörung. 2017 sind 78 Menschen an einer Magersucht oder Bulimie gestorben. Anorexia nervosa gehört zu den Essstörungen mit einer sehr hohen Mortalitätsrate. Etwa 20% sterben infolge medizinischer Komplikationen oder Suizid. Magersucht, auch Anorexia nervosa genannt, ist die häufigste und verbreiteste Essstörung, aber lange nicht die einzigste. Unter Anorexia nervosa versteht man eine krankhafte Essstörung, die durch starken Gewichtsverlust gekennzeichnet ist. Die Merkmale einer Magersucht laut der ICD-10 ist Gewichtsverlust oder bei Kindern fehlende Gewichtszunahme. Dies führt zu einem Körpergewicht von mindestens 15% unter dem normalen oder dem für das Alter und die Körpergröße erwarteten Gewicht. Darüber hinaus ist der Gewichtsverlust selbst herbeigeführt von den Betroffenen durch Vermeidung von verschiedenen Speisen. Dazu kommt noch, dass die Selbstwahrnehmung der Betroffenen als zu fett verbunden ist, mit einer sich aufdrängenden Furcht, zu dick zu werden. Die Betroffenen legen für sich selbst eine sehr niedrige Gewichtsschwelle fest.
Bei der Bulimie oder auch Bulimia nervosa, die oft als Essbrechsucht bezeichnet wird, ist es ein bisschen anders. Bei der Essstörung spielt das niedrige Gewicht zwar auch eine große Rolle und die Betroffenen haben oft auch eine falsche Wahrnehmung von sich und sehen sich als zu fett an. Hier wird aber nicht versucht, die Nahrungsaufnahme so gut es geht einzuschränken und auf Essen zu verzichten, sondern charakteristisch für die Bulimie sind wiederholte Heißhungerattacken und dieses sofortige Erbrechen danach. Charakteristisch sage ich deshalb, weil das Erbrechen nicht unbedingt der Fall sein muss, was sehr weit verbreitet ist. Generell ist kompensatorisches Verhalten, also alles, was irgendwie darauf abzielt, das Essen, das man vorher zu sich genommen hat, auf irgendeine Art und Weise wieder auszugleichen, zum Beispiel exzessiven Sport oder auch Abführmittel zu nehmen, das ist Hauptmerkmal der Bulimie. Was auch unter Essstörungen fällt, ist das Binge-Eating, das sich ähnlich wie die Bulimie durch regelmäßige Essanfälle äußert. Wenn ich hier von Essanfällen spreche, meine ich aber nicht die eine Tüte Chips am Abend, die man ja eigentlich gar nicht ganz essen wollte, aber die dann irgendwie doch leer war, sondern das können schon mal eben 4000 bis 8000 Kalorien sein, die da innerhalb kürzester Zeit aufgenommen werden. Also schon echt heftig. Und anders als bei einer Bulimie versuchen die Betroffenen dort eben nicht, diese Essattacken durch Erbrechen oder eben anderes kompensatorisches Verhalten auszugleichen, um eben dieser möglichen Gewichtszunahme entgegenzuwirken. Die Störung kann aber auch in eine Bulimie übergehen. Also ja, die Grenzen sind da, können da schon auch manchmal ein bisschen verschwimmen. Bei der Binge-Eating-Störung haben Betroffene dann also eher seltener mit der falschen Selbstwahrnehmung zu kämpfen, sondern verfallen vor allem direkt nach diesen Essanfällen eher in Ekel, Scham und Schuldgefühle.
Was uns aber noch ganz wichtig war hier an der Stelle, ist, dass wir durch diese Definition euch einen ganz kleinen Einblick geben wollten, auch was die offiziellen Definitionen quasi hergeben, die man findet. Aber natürlich kann man das so genau, wie es auch immer ist, so individuell wie jeder ist, so individuell sind auch die Essstörungen. Und im nächsten Teil wollen wir darüber im Detail nochmal diskutieren und auch sprechen, da es einfach unglaublich viele Mischformen von Essstörungen gibt. Und wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass jeder Mensch ja sehr individuell ist und auch das Essverhalten ja sehr persönliche Sache ist, ist auch die Abgrenzung natürlich sehr schwierig. Na klar, laut ICD-10 müssen verschiedene Symptome aufgenommen werden, um das zu definieren, aber Essstörungen kann auch andere Krankheitsverläufe haben und gilt dann zwar offiziell nicht als Essstörung, ist aber trotzdem eine Mischform davon. Und wenn dein Essen, und jetzt nochmal zu dem Titel unseres Podcasts heute, wenn dein Essen dein Leben bestimmt, kann man trotzdem krank sein, auch wenn man nicht offiziell alle Kriterien erfüllt. Das war uns hier als Einstieg zu den Mischformen nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ganz genau. Aber es gibt zum Beispiel auch, was die Zeitrahmen angeht oder was zum Beispiel auch Folgen angeht, gibt es auch Beschränkungen und ganz starre Einteilungen, die praktisch erfüllt werden müssen, damit du offiziell als Betroffener einer Essstörung giltst. Es wurde auch erkannt, dass die und untersucht, dass die Mischformen tatsächlich einfach viel öfter vertreten sind als diese starren Einteilungen der Essstörungen. Zum Beispiel, und ich glaube, da gehen wir auch noch später so ein bisschen drauf ein, die Folgen der Essstörungen. Beispielsweise gibt es auch magersüchtige Menschen, die aber nicht untergewichtig sind. Oder auch magersüchtige Menschen, die, oder magersüchtige Frauen in dem Fall, die trotzdem noch eine regelmäßige Menstruation haben, obwohl offiziell zu den Kriterien gehört, dass die ausbleiben müsste. Also das ist jetzt beispielsweise genau so eine Ausnahme, die wir hier aber nicht als Ausnahme bezeichnen wollen, weil es, glauben wir, echt wichtig ist, dass die Betroffenen sich trotzdem dessen bewusst sind, was sie selbst angeht.
Das ist ja auch einfach gefährlich, finde ich, in einer gewissen Weise zu sagen, das Essen bestimmt mein Leben und ich habe wirklich ein Problem damit. Ich habe ein geringes Selbstwert und ich fühle mich schlecht mit dem Essen auf irgendeiner Weise und es beschäftigt mich. Und man geht zum Arzt und erfüllt gewisse Kriterien nicht, weil man beispielsweise bei einer Bulimie seltener als zweimal die Woche oder nicht länger als 3 Monate lang sich regelmäßig erbricht, ja, dann zählt man irgendwie nicht in die Kategorie rein. Sonst trotzdem ist es ja ein krankhaftes Verhalten, was einen selbst ja auch sehr beeinflussen kann und auch beschäftigen kann. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, auch gerade diese Mischformen noch zu thematisieren.
Ja, genau. Und es gibt ja auch echt noch ganz, ganz andere Formen von Essstörungen, die halt offiziell unter Mischformen fallen, die so alle nicht in der ICD-10 aufgenommen werden und aufgenommen werden können. Es gibt zum Beispiel auch, um jetzt hier einmal ein Beispiel zu nennen, die Chew-and-Spit-Störung, bei der große Mengen an Essen gekaut, aber nicht heruntergeschluckt werden. Da darf man auch nicht denken, nur wenn man das nirgends findet, wenn man sich dann selbst, wenn man merkt, man ist betroffen und man wird davon geleitet und man informiert sich danach und findet dann nichts in diesen Einteilungen, darf man nicht denken, dass man nicht an einer Essstörung leidet.
Ja, oder auch das Pica-Syndrom, bei dem Dinge gegessen werden, die eigentlich keine Nahrung sind. Auch das zählt natürlich unter Essstörung.
Ja, zum Beispiel Erde oder sowas.
Ja.
Darauf sind die auch gestoßen.
Oder Watte oder genau. Ich muss auch sagen, dass ich wirklich sehr überrascht war darüber, was es alles gibt. Also natürlich bekommt man mal Sachen mit, aber ich fand das unglaublich interessant, weil Essen ist ja auch etwas, was jeder von uns tut und auch tun muss. Und was für verschiedene Formen und wie unterschiedlich Menschen auch damit umgehen.
Mhm. Ja.
Und genau weil die Abgrenzungen bei dem Thema der Essstörung so schwierig sind, fanden wir es insbesondere wichtig, uns da einfach sehr viel mit den persönlichen Geschichten der Betroffenen zu beschäftigen, um da wirklich einen persönlichen Bezug beziehungsweise auch eine emotionale Seite zu bekommen, wie sich das anfühlt und wie es ist, so wie wir auch die Zitate zu Beginn vorgelesen haben von Menschen, die betroffen sind.
Genau, und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast da. Aaron Box ist 23, lebt als Autor, Poetry Slammer, Moderator und Podcaster in Berlin und bereist mit seinen Texten alle möglichen Slam-Bühnen Deutschlands. Wir haben ihn heute unter anderem hier, weil wir, wie Marie schon gesagt hat, mit reiner Recherche das Thema nicht abdecken können. Essstörungen sind was Persönliches und da Aaron selbst jahrelang an Magersucht litt, kann er natürlich viel mehr über das Leben mit der Krankheit erzählen als wir. Vor allem darüber, was im eigenen Kopf vorgeht. Wir sind ganz froh, ihn heute hier zu haben. Hallo Aaron und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Also unsere erste Frage an dich wäre so ein bisschen, wir haben uns ja auch lange mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt und was wir so ein bisschen gemerkt haben, dass es schwierig ist, wirklich zu konkretisieren, diesen Punkt zwischen wann fängt es denn wirklich an, dass man vielleicht merkt, dass man auch eine Essstörung bzw. eine Magersucht hat. Also was ist so der Punkt zwischen ich esse mal weniger oder ich mache mal eine Diät und wann ist es dann wirklich Magersucht? Also so ein bisschen die Frage an dich, wann war so der Punkt, wo du wirklich für dich gemerkt hast, jetzt ist es nicht mehr normal, jetzt ist es vielleicht auch krankhaft oder und wann ist das so umgeschlagen?
Also so wirklich ein Problem, ich glaube, das ist das Typische an der Krankheit, dass man sich dem Ganzen, also das Denken kreist immer mehr um sich selbst, das ist sowieso klar. Also man denkt die ganze Zeit über sich selbst nach. Also das ist natürlich sowieso menschlich, dass man viel über sich selbst nachdenkt, auch über seine Gefühle, über seine Gedanken, über seine Intentionen. Man ist ja einfach man selbst und hat, das ist ja das, was das Leben bestimmt eigentlich. Aber das, also ich kann mich gut daran erinnern, was das Absurde dabei war, dass ich nämlich schon lange davor wusste, was eine Essstörung ist, beziehungsweise was Magersucht bedeutet, was Anorexie und Anorexia nervosa bedeuten. Und habe das dann immer so damit gerechtfertigt, dass ich das ja weiß und deswegen mir auch nicht passiert, weil ich mir dem bewusst bin, sozusagen. Also das, was ich mache, ist was anderes, war sozusagen, also als es angefangen hat, dass man sich sehr viel Gedanken über Kalorien, über Reduktion, über Abnehmen Gedanken gemacht hat. Das ging alles ein bisschen einher, weil ich hatte nie das Problem, dass ich einen Bedarf hatte, Gewicht zu verlieren. Ich war nicht irgendwie übergewichtig oder wurde auch nicht ärztlich gesagt, dass ich irgendwas an meinem Gewicht ändern soll oder irgendwas. Gab überhaupt gar keinen Grund dafür. Ich fand es einfach nur selber spannend, fand das gut, wenn man weniger wiegen würde. Ich fand das interessant, es war eine Beschäftigung, es war wie ein Erfolg sozusagen. Also ich habe damals schon sehr früh, ohne das zu hinterfragen, eingeteilt, weniger Gewicht ist besser. Konnte das dann auch so ein bisschen die drastische Form, also wenn es gibt ja oft so Züge, dass man etwas sehr dann impulsiv macht und auch sehr radikal und auch dann nicht irgendwie nur ein bisschen, sondern man will gleich alles sozusagen. Also das beobachte ich in vielen, habe ich auch in vielen Ebenen beobachtet, sei es mit Alkohol gewesen, sei es mit Partys gewesen, auch schon früher. Ich war ja sehr jung, jung als Erwachsener, also 19, 20, als das bei mir anfing und habe immer schon sehr radikal da gedacht, so nee, dann will ich auch die ganze Wirkung spüren sozusagen oder ich will nicht nur so ein bisschen, sondern alles. Und das sollte dann sehr radikal sein, darum habe ich mich schon intensiv damit beschäftigt, wie ich schnell abnehmen kann und ich hatte dann auch irgendwie keine Lust, da so Sport zu treiben. Ich habe am Anfang sehr exzessiv auch Sport getrieben. So, ich bin 2-3 Mal am Tag joggen gegangen, habe das dann immer damit gerechtfertigt, dass ich so Hörbücher gehört habe dabei, weil ich dachte, das ist ja eine lustige Beschäftigung. Und man konnte das dann auch ziemlich salonfähig machen, indem man irgendwie Freunden davon erzählt hat, indem man geschickt war, so, ja, ich habe wieder gelaufen und ein bisschen Musik gehört, wollte ein bisschen Kopf frei kriegen, so, also so man rechtfertigt das für sich selber. Es ist ja auch, es war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht in dem Sinne dramatisch, dass es mich körperlich belastet hat, nur psychisch eben. Also darüber habe ich natürlich dann nicht geredet. Ich habe ja nicht gesagt, Mensch, mir geht es deswegen schlecht, sondern es war ein sehr eindimensionales Denken. Und dann fing es irgendwann an, dass der ganze Tag eigentlich nur darum ging, wann esse ich nicht, was esse ich nicht oder womit kann ich mich brüsten, was ich wieder nicht gegessen habe, wie vermeide ich es mit Freunden abends, nicht dabei zu sein, wenn sie essen sozusagen, also damit man sich nicht verdächtig macht oder dass man nicht irgendwie Hunger bekommt oder sowas. Also es fing an, sich nur noch darum zu drehen. Und ich glaube, wenn sich das, wenn das Denken über einen Prozess, der so natürlich ist, oder auch über unnatürlich, ich glaube, bei Drogensucht ist es ähnlich, wenn dein Denken sich nur noch darum dreht, beziehungsweise einen Großteil des Tages dominiert, dann ist es, glaube ich, mit Suchtfaktor, beziehungsweise mit einer Störungsproblematik. Und ich glaube, ab diesem Punkt kann ich nur rückblickend sagen, dass ich es gemerkt habe. Ich habe zwischendurch natürlich auch Momente gehabt, die etwas klarer waren, in dem Sinne, dass ich Defizite schon hatte, also dass ich nicht schlafen konnte vor Hunger zum Beispiel, dass ich mir zu kalt war, wenn anderen normal warm war. Und da habe ich schon gemerkt, das liegt wahrscheinlich daran. Und gleichzeitig dann aber diese abwertende Stimme in einem, die einem sagt, nee, du hast das nicht, du bist einfach nur irgendwie, du kommst nicht klar, du bist es nicht wert, irgendwie so. Es hat ja auch viel mit Selbstwert dann zu tun, also man fühlt sich ja nicht super dabei, also man hat seine Kicks natürlich dadurch, wenn man denkt, ja, das ist jetzt ich bin super dünn geworden, das ist cool und ich habe wieder nicht gegessen, ich kann auch stolz sein, das ist aber nur kurz anhalten, so. In der Regel geht es einem dann nicht psychisch gut, also zumindest mir nicht, kann ja nicht für alles sprechen, so. Und da habe ich rückblickend, jetzt kann ich rückblickend sagen, da fing das schon an, ohne dass ich schon so radikal dünn geworden bin. Aber da fing es schon an, auf jeden Fall.
Okay, also war das so, hat sich das so allmählich eingeschlichen und am Anfang hat man sich es halt nicht eingestanden, weil man nicht...
Ja, es tritt auf jeden Fall, also bei mir, ich kann wieder nur von mir sprechen, es gibt Menschen, die haben eine latente oder auch eine dolle ausgeprägte Essstörung, die sich lange angebahnt hat, ich habe von vielen gehört, dass es immer so ein bisschen anfing und dass irgendwann dann mal der Absturz kam und das dann wieder nur in das Leichte ging, also auch nie ganz geheilt wurde, beziehungsweise ganz geheilt ist ja sowieso so ein Ding. Geheilt wird man davon, glaube ich, nicht komplett zumindest. Man kann damit gut leben, sehr gut leben und auch glücklich sein und auch normal essen und auch gesund sein, aber ich glaube, man muss immer aufpassen, sehr darauf. Das wurde mir auch von einem Psychiater gesagt, dass es nicht so ist wie eine Erkältung, die man hat oder auch ein Beinbruch, der dann verheilt. Dann ist es immer, darum muss man aufpassen. Aber viele tragen das dann immer noch in sich, weil sie sich nicht richtig damit befasst haben, beziehungsweise es abgebrochen wurde oder die Therapie nicht gewirkt hat, was weiß ich. Und darum ist es schlicht bei mir sehr, sehr langsam ein und wurde dann sehr radikal. Und hat dann noch länger gedauert, einfach bis ich damit auch gut leben konnte. Also ich habe damit auch danach gesund gelebt, aber auch nicht wirklich glücklich. Das hat dann schon noch mal 1-2 Jahre gedauert einfach, ja.
Wieso warst du nicht glücklich? Warst du nicht glücklich, weil du es vermisst hast? Im Sinne von, weil du auch irgendwie die Magersucht mochtest, also im Sinne von, weil du diese Kicks, wie du sie beschrieben hast, vermisst hast, oder warst du nicht glücklich, weil du psychisch noch nicht glücklich warst, weil du nicht glücklich sein konntest? Also kannst du da noch mal kurz ein bisschen mehr drauf eingehen?
Also das ist ja natürlich glücklich, ist auch so ein schwammiger Begriff jetzt gewesen von mir. Also natürlich, also ich datiere das jetzt einmal so, dass ich kam aus der Klinik raus, ich habe ja davor geschrieben, ich habe dabei geschrieben, ich habe ja, mein Job war es ja auch aufzutreten, so, also das war ja nicht so, dass ich irgendwie, wie das manchmal dann dargestellt wurde, dass ich danach dieses Buch geschrieben habe und dann habe ich mich mal freigeschrieben davon. Das war ja einfach wie ein, ist ja auch kein Tagebuch, das war einfach eine, ich habe damals diese Essstörung verwendet, diese Erfahrung der Essstörung, um daraus ein Buch zu machen mit der Sicht eines Essgestörten. Das Buch endet aber auch ganz bewusst nicht damit, dass ich damit sage, so kommt ihr aus eurer Essstörung raus. Nein, es endet nicht damit eben, es ist einfach nur ein Bericht sozusagen, es ist ein Erfahrungsbericht, das soll die Sicht eines Essgestörten darstellen. Gleichzeitig war das auch kein Hilferuf, dass es mir immer noch schlecht geht. Es war einfach nur so eine Erinnerung. Nach diesem Buch hatte ich immer noch sehr, sehr mit dem essgestörten Denken zu kämpfen, weil das Krasse ist ja, wenn man gesund wird, beziehungsweise gerade bei so einer auch körperlich anstrengenden oder körperlich schädigenden Krankheit wie Anorexia nervosa, dass dieses Hungern auch eine Funktion erfüllt. Also sonst würde man es, glaube ich, nicht machen. Man würde sich nicht in ständigen Drogenrausch begeben, wenn es keine Wirkung hätte, wenn man nichts daraus ziehen könnte. Und was man daraus ziehen kann, ist, dass man emotionale Anforderungen abdumpft durch dieses Hungern. Dadurch, dass du einfach gar nicht genug Energie hast, dich mit Problemen zu beschäftigen, kratzen die dich nicht, aber das Gleichzeitige ist auch, du bist auch nicht besonders euphorisch, aber es ist wie so ein High irgendwie, aber auch kein gutes High, es ist so ein weggedeckelt sein, es deckelt weg, aber wenn dann die Energie zurückkommt, das heißt, wenn man sich irgendwie eine Weile gesund ernährt, das heißt nicht, wenn man jetzt irgendwie auf einmal ab einem gewissen Gewicht ist man wieder emotional tragbar, nee, es ist, wenn man irgendwie einen normalen Kreislauf, wenn man einen normalen Stoffwechsel wieder hat, wenn dann der Körper also auch genug Energie hat, dass die Dinge, die passieren, wahrzunehmen, dann sind die nicht unbedingt gleich angenehm, weil dann kommt auch gerne all das hoch, was man in dieser Zeit weggedeckelt hat. Und da ist es natürlich dann sehr einfach, zu altbewährten Strategien zurückzugreifen oder eben nicht. Und wenn man es nicht macht, dann ist es dauert das auf jeden Fall, um einen gesunden Zugang wiederzufinden, um mit Gefühlen umzugehen. Und das meinte ich vielleicht damit, dass es eine Phase war, die schwierig war, einfach danach, wenn man merkt, okay, es ist jetzt nicht mehr, man ist nicht mehr in dieser kranken Phase, man ist auf sich allein gestellt ein Stück, also eine richtig allein hat nicht, hat ein tolles Umfeld, Freunde, ich habe Leute, einen Job, der mir Spaß macht, aber trotzdem gibt es dann diese Momente dazwischen und das nicht mit dysfunktionalen Strategien wegzudecken, ist dann schwer. So. Und das meinte ich, glaube ich, damit, ja.
Okay. Krass. Du hast gerade von deinem Umfeld gesprochen, gehabt, was uns auch interessieren würde, wäre, und ich hoffe, das ist dir nicht zu persönlich, aber einfach mal generell, was deine Meinung dazu ist, dass Magersucht oder auch generell Essstörungen oft so als Kinder-, Jugend- oder auch Frauenkrankheiten, gerade Magersucht, abgestempelt werden. Du meintest ja, bei dir hat es so mit 19, 20 begonnen. Also hast du als erwachsener Mann manchmal das Gefühl gehabt, dass du irgendwie, ja, dass es irgendwie in deinem Umfeld, dass du irgendwie belächelt worden bist oder dass du irgendwie anders dann wahrgenommen wurdest als jetzt beispielsweise eine Frau, die diese Diagnose hatte?
Nein, gar nicht. Also belächelt auf keinen Fall. Auch nicht irgendwie erschreckend. Also mein Umfeld war erschreckend reflektiert immer schon. Also ich mache mir jetzt aber auch nichts vor. Ich lebe in einer linksliberalen Blase sozusagen, wo alle sehr reflektiert über psychische Probleme reden können. Also das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem jungen Mann, der im tiefsten Osten Deutschlands, ohne den jetzt zu stigmatisieren, erzählt, dass er eine Magersucht hat auf dem Dorf oder damit auffällt. Das ist ein Vorteil in dem Sinne, dass ich da nicht irgendwie sowas befürchten muss. Natürlich wurde es sehr spät dann mitbekommen, beziehungsweise Leute, die das gesehen haben, haben bei mir halt oft gedacht, dass ich zum Beispiel drogenabhängig bin oder dass ich andere Krankheiten habe, die dazu führen, dass ich so dünn geworden bin. Und das wurde nicht groß besprochen, aber nicht, weil es verschwiegen wurde, sondern einfach, weil diese Schemata da sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft noch, dass es einfach hauptsächlich eine Frauenkrankheit ist. Es ist statistisch gesehen, haben es auch mehr Frauen. Ich glaube, es gibt sehr viele Dunkelziffern bei Männern. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass da momentan eine Wende stattfindet, so, also dass enttabuisiert wird und dass es auch, dass mehr Awareness dafür geschaffen wird, dass es eben eine geschlechterübergreifende Krankheit ist. Und trotzdem glaube ich, dass sich viele Männer eben trotzdem noch schämen, so durch eben auch toxische Männlichkeit, durch Männlichkeitsideale, dass es schwer gemacht wird, sich dazu zu outen in dem Sinne oder beziehungsweise überhaupt erkannt zu werden. Und ich glaube, da ist es dann hilfreich, mehr Awareness für diese Krankheit an sich zu finden, weil diese Krankheit äußert sich ja nicht nur im Nicht-Essen. Es gibt ja die paart sich ja auch mit vielen emotionalen Komponenten, mit verschiedenen Handlungen, die man macht. Und ich glaube, dadurch, dass da mehr Awareness für geschaffen wird, kann dieser Krankheit auch früher entgegengetreten werden in Zukunft. So.
Ja, vielen Dank für dein Statement auf jeden Fall. Wir sind schon bei unserer letzten Frage, die du auch schon so ein bisschen beantwortet hast, mit deinen Erzählungen über dein Buch. Und zwar, du hast gesagt, in deinem Buch sagst du nicht, okay, so und so ist der Weg aus der Magersucht heraus. Trotzdem hast du vielleicht trotzdem so ein, zwei Tipps, die dir persönlich geholfen haben. Also ich weiß, man kann da nicht für eine Masse an Menschen sprechen, aber was war persönlich für dich vielleicht auch so der Punkt zu sagen, ich möchte da überhaupt raus, ne? Ich möchte diesen Kick nicht mehr, oder was waren vielleicht auch Techniken, die dir geholfen haben, wie auch immer. Also kannst du vielleicht einfach sagen und mitgeben, was hat dir persönlich geholfen und wie hast du da so diesen Zug rausgefunden?
Also ich glaube, ganz essentiell wichtig ist erstmal auch eine Therapie einfach. Also ich glaube, dass es schwer ist, es ist eine wahnsinnig schwer sitzende Krankheit, die sehr facettenreich ist. Und mir hat es auch geholfen, einfach das wie so eine Stimme in mir zu sehen. Also dass das nicht irgendwie, bei Krankheit klingt so leicht heilbar. Das klingt so wie, ich mache da, wie ihr schon gesagt habt, Strategien oder Wege und dann komme ich da raus. Das ist natürlich begleitend, aber es ist eine so tückische Sache. Deswegen habe ich so eine Stimme gesprochen, die in mir weiterlebt irgendwie und auch mit mir, auch mich beeinflussen kann und auch ihre Wege findet. Darum ist es, glaube ich, wichtig, diese Stimme zu entlarven und vor allen Dingen, also da braucht es, glaube ich, einfach Hilfe, weil alleine schafft man das in der Regel nicht, glaube ich. Also es ist natürlich ein Umfeld, ein sicheres Umfeld ist sehr wichtig oder Strukturen, die man sich irgendwie schaffen muss, suchen muss, wenn das nicht geht, mit einer Einrichtung, mit einer Klinik, mit einer Therapie, das ist sehr wichtig. Und mir hat es auch geholfen, eben diese Stimme dann zu sehen, dass sie eben lauern kann, dass man ihr entgegentreten muss und und mir hat es dann geholfen, eben damit ich diese Vorteile der Kicks beziehungsweise dieser scheinbaren Besonderheit, die ich dadurch habe, als sehr einengend zu sehen, weil viele stellen sich eine Sucht als ein Wild vor und als total unabhängig und als ausschweifend, aber das ist ein sehr zwanghafter und langweiliger Prozess, weil alles nach diesem Muster der Sucht zu laufen hat. Man hat keine eigene Bestimmung mehr, man kann nicht frei sein, wie man das möchte. Und das zu erkennen, dauert sehr lange, dem zu vertrauen, das Vertrauen aufzubauen gegenüber der anderen gesunden Stimme, sozusagen, man hat ja nur diese zwei, man hat nur die gesunde und die ungesunde Stimme. Und sozusagen steht es 50-50, weil wen anders fragen geht nicht, weil die werden natürlich immer sagen, natürlich die gesunde, und dann solche Gedanken muss hat man dann ja, und die sagen das nur, weil sie das wollen, aber wer sagt mir, dass das richtig ist? Und das auszuprobieren, das dauert sehr, sehr lange, aber im Endeffekt ist es der einzige Weg zur Freiheit, ja.
Ein ganz, ganz großes Dankeschön an Aaron für den Einblick. Als Außenstehender kann man sich einfach unmöglich vorstellen, was da in einem vorgeht. Und wenn ihr Interesse habt, noch ein wenig tiefer in die Welt einzutauchen, haben wir eine Buchempfehlung für euch. Letztes Jahr brachte Aaron das Buch Luft nach unten, wie ich mit meiner Magersucht zusammenkam und mit ihr lebte, heraus. Echt eine große Empfehlung von uns, weil er seine Gedanken super in Fiktion verpackt. Also sehr, sehr lesenswert und nochmal vielen, vielen Dank.
Wir verlinken euch das Buch von Aaron auch nochmal auf unserem Instagram-Kanal Kopfsprung Podcast. Genau. Wie wir bereits mit Aaron schon diskutiert haben, wird die Magersucht oft eher weiblichen Personen und Frauen zugeschrieben. Ja, wir wollen jetzt einfach nochmal ganz kurz klären, wer ist denn eigentlich betroffen? Und ja, es sind häufiger Frauen betroffen als Männer, aber halt, wie wir jetzt auch gesehen haben, nicht nur. Fast die Hälfte der Mädchen und ein Fünftel der Jungen im Alter von 15 empfinden sich als zu dick, obwohl sie normalgewichtig sind. Mehr als die Hälfte der Mädchen hat in diesem Alter bereits Diäterfahrung gesammelt. Jedes vierte Mädchen sogar mehrmals. Meist erkranken junge Menschen und der Beginn einer Essstörung ist vor allem im frühen Jugendalter beziehungsweise während der Pubertät, aber auch im jungen Erwachsenenalter. Auch wenn natürlich die Zahlen in den jüngeren Jahren vermehrt vorkommen, gibt es auch Menschen im mittleren und höheren Lebensalter, die an Essstörungen erkranken.
was ich mich schon immer gefragt habe und auch jetzt, wo du sagst, dass in so einem jungen Alter schon so viele Kinder und Jugendliche Diäterfahrungen gemacht haben oder machen, kann man sagen, wahrscheinlich nicht, aber kann man sagen, was so die Ursachen von Essstörungen sind? Kann man das an einer Ursache festmachen? Ist das ein Zusammenspiel aus mehreren? Was ist denn die Hauptursache, wenn man das benennen kann? Das habe ich mich gefragt.
Ich muss auch sagen, dass ich gerade, als ich mich damit vermehrt auseinandergesetzt habe, wirklich schockiert war und insbesondere über das Alter der Betroffenen, die teilweise wirklich zwischen 10 und 14 Jahren liegen, und habe mich natürlich dann auch lange damit beschäftigt, woher kommt denn das, dass man so jung schon solche Probleme auch mit Essen hat, wie entsteht das? Naja, das mit den Ursachen ist natürlich sehr schwierig einzugrenzen. Wichtig ist zu sagen, dass es immer mehr als nur eine Ursache gibt für eine Essstörung. Also es ist immer ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren. Man unterscheidet offiziell unter verschiedenen Ursachen, einerseits den biologischen Ursachen. Insbesondere ist es so, dass es einen Einfluss geben kann von Hormonen, also eine Fehlfunktion des Hormonsystems, eine Fehlfunktion des Stoffwechsels, Störung des Hunger- und Sättigungsgefühls etc. Oft ist es aber auch da nicht immer klar, ob diese Veränderung des Körpers Ursache oder Folge der Essstörung ist. Darüber hinaus gilt als eine weitere biologische Ursache die genetischen Faktoren. Dabei wurde erkannt bei Familienuntersuchungen und auch Zwillingsstudien, dass wenn einer der eineigen Zwillingen an einer Essstörung erkrankte, überdurchschnittlich häufig auch der zweite Zwilling erkrankt ist. Und natürlich spielt auch das individuelle Normalgewicht eine Rolle und ist genetisch bedingt. Also es kann überdurchschnittlich hoch oder auch niedriges Gewicht sein und das können natürlich auch das Risiko einer Essstörung erhöhen. Ausschlaggebend ist das Risiko, wenn noch andere Belastungsfaktoren hinzukommen. Zum Beispiel individuelle Ursachen, also ein geringes Selbstwertgefühl, hoher Perfektionismus. Was hier auch ganz interessant ist, ist, dass man gemerkt hat, dass ein hoher Grad an Perfektionismus eher bei Menschen zu einer Magersucht führt, beziehungsweise ein Risikofaktor für eine Magersucht darstellt, und eine hohe Impulsivität von Menschen eher ein Risiko einer Bulimie beinhaltet.
Krass. Ja, wenn man sich so überlegt, also auch wenn man sich nie Gedanken drüber gemacht hat, macht's schon echt Sinn, weil Perfektionismus, dazu gehört ja auch so dieses Bedürfnis, Kontrolle zu haben.
Ja.
Und auch dieses Können, also dass man alles kontrollieren möchte und es dann eben auch tut, was man ja bei der Magersucht wirklich tut, indem man einfach alles cuttet und auf alles verzichtet. Und es ist ja nicht so, dass jemand, der an Magersucht leidet, keinen Hunger oder so verspürt.
Ja.
Er hat einfach nur die Kontrolle darüber und ist diszipliniert genug, darauf nicht einzugehen.
Ja.
Was jetzt nicht heißt, einer, der Bulimie hat oder so, ist nicht diszipliniert, hat keine Kontrolle über sein Leben und über sich oder so. Aber es macht schon echt Sinn, weil wenn du eher jemand bist, der impulsiv handelt, dann merkst du, okay, du hast Hunger, du hast schon über einen längeren Zeitraum Hunger, du kannst dem Gefühl nicht mehr standhalten, du verlierst die Kontrolle, hast eine Heißhungerattacke, fühlst dich danach schlecht und machst es wieder rückgängig, indem du es kompensierst. Also es passt irgendwie total,
ja,
dass Personen, die von der Magersucht betroffen sind, in der Hinsicht zumindest irgendwie diese Disziplin und Kontrolle haben und da nicht einknicken.
Ja.
Ich will das jetzt nicht positiv konnotieren, aber das macht Sinn, dass diese Charaktereigenschaften so ein bisschen in einem stecken und sich das so äußert irgendwie.
Ja. Darüber hinaus kann man als individuelle Ursachen auch noch hoher Leistungsanspruch, hohes Kontrollbedürfnis, was du ja auch gerade schon genannt hattest, und auch Schwierigkeiten bei der Stressbewältigung, aber auch natürlich traumatische Erlebnisse können Ursache für eine Essstörung sein, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch. Und da ist auch eine Reaktion, dass man halt über diese Kontrolle, die du ja auch schon angesprochen hast, über seinen Körper wieder zu erlangen bzw. zu behalten, sich dadurch diese Essstörung entwickelt. Was auch eine Ursache ist, eine individuelle, sind Essprobleme oder Übergewicht schon in der Kindheit. Auch das haben wir ja in vielen Geschichten, die wir uns durchgelesen, oft gelesen, dass in der Kindheit schon Probleme in der Richtung aufgetreten sind. Da insbesondere so junge Kinder erkranken, fragen sich oft die Eltern natürlich auch nach ihrer Schuld. Und hier möchte ich einfach dazu sagen, dass es natürlich auch familiäre Ursachen gibt, aber es keine typischen Eigenschaften oder Strukturen in Familien gibt, die als krankmachend gelten können. Also es sind eher Tendenzen, die das Risiko erhöhen können. Aber nicht alleine kann man sagen, die Familie ist schuld daran, dass das Kind magersüchtig geworden ist. Ja. Ursachen können zum Beispiel eine hohe Norm- und Leistungsorientiertheit der Familie sein, Essstörung oder andere psychische Erkrankungen eines Elternteils oder Angehörigen, fehlende positive Vorbilder in Bezug auf Essverhalten oder auch die Figur und ja, Impulsivität, weniger emotionales Einfühlungsvermögen, also auch diese Sachen, die bei den individuellen Ursachen schon eine Rolle gespielt haben, spielen auch im familiären Kontext wieder eine Rolle. Ja, Unterdrückung von negativen Gefühlen, problematische Ablösungsprozesse, insbesondere übermäßige Kontrolle auch durch die Eltern, das alles kann natürlich ein Risikofaktor für eine potenzielle Essstörung darstellen. Was ich besonders interessant fand, waren die soziokulturellen Ursachen von Essstörungen. Und da bin ich auch ganz gespannt auf deine Meinung. Und zwar glaubst du, dass in dem Zeitalter des Internets, in dem wir nun mal leben, Essstörungen begünstigt oder auch in anderen Kulturen als westlich übersättigten Industrieländern quasi keine Essstörungen gibt?
Ja, also so wie du die Frage gestellt hast, könnte man meinen, dass die Antwort ja schon auf der Hand liegt. Also westliche Länder geprägt durch die Schönheitsideale und natürlich Zeitalter des Internets. Du siehst überall Bilder von Models und bist total, es begleitet dich einfach die ganze Zeit. Du nimmst dir Menschen zum Vorbild, die deiner Meinung nach perfekt aussehen, orientierst dich an ihnen und zusätzlich kommt natürlich dazu, du lebst in dem Luxus, einfach immer Essen in der Nähe zu haben und auch immer darauf zugreifen zu können und auch auf so viel, wie du möchtest. Also man muss ja nur, keine Ahnung, man kann sich Sachen liefern lassen, man müsste nicht mal das Haus verlassen. Ja, also das ist so das Erste, was mir in den Sinn kam. Und wenn man sich jetzt mal ärmere Länder vorstellt, also ich habe jetzt gerade die Bilder in Augen von kleinen hungernden Kindern mit aufgeblähten Bäuchen. Ich weiß nicht, ob man von Magersucht sprechen kann. Es ist meiner Meinung nach nicht selbst herbeigeführt, weil die Kinder oder generell die Menschen dort keine Wahl haben. Es ist ja nicht so, dass sie könnten, aber nicht wollen. Und das, finde ich, ist der große Unterschied hier. Deshalb weiß ich nicht, ob man von Magersucht sprechen kann. Es ist natürlich, die Situation ist nicht selbst gewählt und vor allem nicht selbst herbeigeführt. Aber das war jetzt so mein erster Gedanke.
Ich habe auch gedacht, dass die Antwort eigentlich relativ klar auf der Hand liegt, weil wir ja immer Essen haben und was du auch die ganzen Begründungen, die du gesagt hast, Schönheitsideale etc. Tatsächlich ist es so, dass man aber nicht vergessen darf, dass natürlich in diesen westlich geprägten Ländern quasi natürlich auch mehr Studien zum Thema Essstörungen durchgeführt werden als in den anderen Ländern. Ne? Also, und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig.
Ja, ja.
Deswegen ist es ja auch so, dass dieses Thema Essstörungen generell psychische Krankheiten ja in den letzten Jahren auch gestiegen sind, weil natürlich die Recherchen und die Sensibilität für diese Themen natürlich auch sich erhöht haben und so verhält es sich auch mit dem Thema Essstörung. Das heißt, man kann da keine klare Aussage meiner Meinung nach zu treffen, weil es dafür einfach gar keine Studien gibt, die das unterlegen. Also das, ja, aber auch ich unterstütze natürlich den Eindruck beziehungsweise die Meinung, dass hier diese vorherrschenden Schönheitsideale, die verbreitet werden durch die Medien, in den Werbungen werden retuschierte Idealfiguren und superdünne Models präsentiert und auch Formate und Sendungen wie Germany's Next Topmodel, die das natürlich einfach unterstreichen, sehe ich einfach als Risikofaktor. Was man aber sehen kann anhand der Studien, dass schon ein Zusammenhang da ist zwischen Ländern, die sich für den westlichen Lebensstil öffnen. In dem Moment steigen auch die Erkrankungszahlen tatsächlich deutlich an. Das kann man sagen. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass tatsächlich quasi Menschen, die später nach Deutschland oder in ein westliches Land gezogen sind und aus anderen Schönheitsidealen quasi herkommen, dass gerade junge Mädchen insbesondere stark dann erkranken. Und das zeigt natürlich auch eine Tendenz.
Ja, ich finde auch irgendwie, ich meine, bei Internet, als du mich jetzt so gefragt hast, Zeitalter des Internets, habe ich, ja, wie gesagt, natürlich sofort an diese Schönheitsideale gedacht und an retuschierte Bilder. Aber ich finde, was auch manche vergessen oder was ich vorhin vergessen habe, als ich versucht habe, deine Frage zu beantworten, war, dass wir natürlich durch das Internet auch viel mehr Möglichkeiten haben, uns mit anderen Leuten zusammenzutun und auch Gleichgesinnte zu finden. Es gibt ja auch Netzwerke wie Pro Anna und Pro Mia, die für Pro Anorexia, Pro Bulimia Nervosa stehen und in denen sich eben Menschen versammeln, die eine positive Einstellung gegenüber dieser Essstörungen haben. Und wenn du da als jemand unterwegs bist, der vielleicht irgendwie im Anfangsstadium ist oder der gerade recherchiert und auf dieser dunklen Seite praktisch landest, dann kannst du dich da auch echt schnell reinziehen lassen. Und das trägt ja auch nochmal echt dazu bei, dass dann auch sich vielleicht auch mehr Leute ermutigt fühlen, noch weniger zu essen, wenn sie praktisch sowieso schon diesen Gedanken haben, aber sich vielleicht selbst noch ein bisschen unsicher sind. Das ist auch was, das man echt irgendwie nicht vergessen darf, dass es sowas natürlich auch noch gibt.
Ja, dazu habe ich auch eine Podcast-Empfehlung, wenn du das jetzt gerade schon ansprichst. Und zwar Hungern für die Freundschaft von Lena Meckenstock, die halt über diese Pro-Anna-Netzwerke spricht, die dort auch eine leitende Rolle vertreten hat und darüber offen quasi ins Gespräch geht und sie spricht über Essstörungen und auch den Weg der Genesung. Und sie hat auch einen Blog, der heißt Not Anna's Girl. Und ja, wir werden euch auch diesen Blog und auch den Podcast zu dem Thema nochmal bei Instagram verlinken, weil das ist auch nochmal wirklich ein Riesenthema, was du angesprochen hast und auch super interessant. Und ich finde, da sollte auch wirklich vor gewarnt werden, dass es solche Sachen gibt, weil ich persönlich wusste das nicht, dass solche Sachen kursieren und wie extrem da auch dieser Zusammenhalt ist.
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Genau, und Lena gibt da einfach einen super Einblick und auch einfach eine persönliche Erfahrungswelt preis. Was auch man natürlich durch das Internet vermehrt hat, sind diese Hänseleien. Also natürlich ist es so, wenn jemand Hänseleien in der Schule, die gab es natürlich schon immer, aber wenn man nach Hause kommt, hört die Hänseleien ja nicht auf, sondern man ist dann auf Instagram, wie auch immer, und bekommt da blöde Kommentare oder sonstiges und ist da natürlich länger und ja, über einen längeren Zeitraum am Stück quasi mit diesen Kommentaren und auch mit diesen Idealen und der Reaktion konfrontiert.
Ja, und es wird ja auch nicht besser. Du hast ja gerade Instagram gesagt, aber es gibt ja auch noch so Sachen wie Portale, wie Ask.fm, wo du dich anmeldest und Leute dir anonym was schreiben können und wo dann deine Seite voll ist mit ist mal weniger oder ähnlichem.
Ja. Ja, halt auch dieser Vergleich unter Gleichaltrigen, ne? Also,
ja.
Genau, und auch generell diese Thematisierung des von Essen, Figur, Gewicht und Aussehen spielt natürlich auch einfach eine extrem große Rolle. Was ich auch noch ganz interessant fand, was ich gefunden habe, ist, dass es tatsächlich eine Tendenz gibt von unterschiedlichen Berufsgruppen. Also, dass zum Beispiel Berufsgruppen, in denen es auf ein geringes Körpergewicht ankommt, natürlich besonders gefährdet sind. Also beispielsweise, ja klar, Models, aber auch sowas wie Skispringer oder Tänzer haben ein erhöhtes Risiko. Also generell auch exzessive Sport und Leistungssport erhöht das Risiko einer Essstörung.
Krass, ja.
Was natürlich auch super interessant ist, beziehungsweise was mich auch sehr geschockt hat, sind einfach die Folgen einer Essstörung.
Ja, da ist auch, glaube ich, echt den meisten nicht klar, was für langfristige Folgen das auch haben kann. Also was man ja immer so aufschnappt, finde ich, und was beispielsweise auch in Filmen oder Büchern oder so porträtiert wird, zum Beispiel im Film To the Bone, den ja bestimmt auch einige kennen, dass wenn du aktuell an einer Essstörung leidest, dass das natürlich mit vielen mit vielen Folgen einhergeht, dass es zum Beispiel hast du eine Konzentrationsschwäche, bist sehr eingeschränkt leistungsfähig, es ist mit Kreislaufproblemen, mit Schwächeanfällen verbunden, auch mit Dingen wie, dass man natürlich viel eher friert, dass den Haarwuchs mehr anregt, dass Betroffene blaue Hände, blaue Lippen eventuell haben, was natürlich auf gar keinen Fall auf alle zutreffen muss. Aber das sind so diese typischen Sachen, die man so direkt, die man direkt im Kopf hat. Und das mag sich vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen harmlos anhören, aber soziale Folgen und vor allem Auswirkungen hat es natürlich dann auch. Also dadurch, dass Essen dein Begleiter ist und wirklich dich von morgens bis abends nicht loslässt und der Mittelpunkt in deinem Leben ist, hast du natürlich auch kaum Platz für was anderes. Also das Freunde und Familie werden da natürlich an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle kommen, weil du gar keine Zeit hast, dir darüber Gedanken zu machen. Man verschottet sich, man verbarrikadiert sich, man ist natürlich sozial viel weniger unterwegs. Das ist natürlich auch was, woran man so nicht denkt. Und ich finde, was so super wichtig ist und was ich schon meinte, was, glaube ich, die meisten irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, ist, was für langfristige Folgen Essstörungen haben können. Weil nur, weil du danach in Therapie bist und eine Behandlung erfolgreich abgeschlossen hast und dich wieder sozial eingliederst und die Probleme, die du während der Essstörung hattest, praktisch beseitigt wurden, heißt das nicht, dass man nicht noch länger damit zu kämpfen hat. Und da unterscheidet sich die Essstörung, finde ich, auch sehr von anderen psychischen Krankheiten. Zum Beispiel, was ich so auch nicht wusste, eine längere Folge von Essstörungen kann Epilepsie sein, aber auch Nierenprobleme beispielsweise, weil man durch Fasten, Erbrechen, Abführmittel, ja, sich das Gleichgewicht der Elektrolyte im Körper total verschiebt und das kann langfristig auch die Ausscheidungsfunktion der Nieren beeinträchtigen. Oder auch jahrelang Vitamin-D-Mangel infolge der Unterernährung kann zum Knochenstoffwechsel, kann das total beeinträchtigen. Knochen werden in der Folge natürlich weich, porös, also Folge wäre eine Osteoporose. Die Schilddrüse ist sehr, sehr oft betroffen. Was ich auch öfter gehört habe, ist natürlich durch die Magensäure, die ja, man erbricht, wenn man Bulimie hat, ist, dass das häufige Erbrechen natürlich die Zahnsubstanz schädigt, weil die Säure den Zahnschmelz angreift und ihn zerstört. Also viele lassen sich auch die Zähne irgendwann neu machen, weil die komplett zerstört sind. Und eine, ja, auch sehr krasse Folge und auch natürlich sehr langfristige Folge, die dich dein Leben begleitet oder Frauen ein Leben lang begleiten kann, ist die potenzielle Unfruchtbarkeit, weil der Haushalt der Sexualhormone auch nach Erreichen des Normalgewichts gestört bleiben kann. Und nicht alle ehemals Magersüchtigen sind fruchtbar und können Kinder bekommen. Das ist auch was man nicht vergessen darf, finde ich.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diesen psychischen Aspekt der Folgen eingehen, was du auch schon gesagt hast, dieser soziale Komponente, dass man nicht so viel unterwegs ist. Was auch ganz deutlich in den Geschichten auch von den Betroffenen herauskam, ist dieser Lebensstil, der sich ja verändert, ne? Also, dass man sich dann wirklich Lügen überlegt, dass man halt sagt, man hat schon gegessen oder beim Essen nicht dabei ist und dass man sich teilweise wirklich gesamte Lügennetzwerke aufbaut oder aufbauen muss, damit man diesen Lebensstil weiter fortführen kann, ohne dass man halt, dass man es merkt, dass man halt größere Klamotten trägt, etc. Oder auch, was macht man denn dann auf Klassenfahrten? Wie geht man damit um? Also man muss sich ja unglaublich viele Gedanken machen über Kleinigkeiten, um halt dieses Lügennetzwerk aufrechtzuerhalten. Und da muss man sich ja mal überlegen, was es mit einer Person macht, wenn man jeden Tag und auch die Menschen, die einem sehr nahe stehen eigentlich, immer belügen muss. Das hat ja wirklich einen extremen psychischen Einfluss auf einen. Mhm. Ne? Also finde ich einfach eine super extremen psychischen Belastungen, muss ich sagen. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Genau, ich auf den noch mal ganz kurz auf den Film auch einzugehen, den du gesagt hattest, To the Bone. Ich habe mir den auch angeguckt und ich muss noch kurz dazu sagen, dass ich ehrlich gesagt finde, ich fand diesen emotionalen Part, also wie es dargestellt wird, fand ich sehr gut dargestellt, um zu merken, okay, wie fühlt man sich als Betroffener. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich finde, dass teilweise, dass diese Magersucht etwas romantisiert wird in dem Film.
Mhm. Deshalb habe ich auch, ich wollte den Film nennen, nicht unbedingt als Empfehlung, sondern eher, ja, weil ich erstmal so überlegt habe, okay, was sind so die Auswirkungen, die einem als Außenstehender in Sinn kommen? Okay, natürlich das Aussehen, durch diesen krassen Gewichtsverlust, man kann die Knochen erkennen, es werden schlapprige Klamotten angezogen, um das irgendwie zu kaschieren. Also oder zum Beispiel, deshalb bin ich auch auf den Haarwuchs eingegangen, ganz kurz, um einfach mal die Auswirkungen zu nennen, die uns als Außenstehende so in den Sinn kommen. Aber ich finde auch, was gar nicht aufgegriffen wurde, waren die Psyche zum Teil, aber zum Beispiel auch die langfristigen Folgen, mit denen Menschen dann noch ein Leben lang zu kämpfen haben, auch gar nicht. Deshalb mir war es wichtig, das mal zu nennen. Genau, ob man den Film für sich gut findet und empfehlen kann, kann ja dann jeder für sich entscheiden. Aber genau, da ist mir eben auch nur noch mal eingefallen, dass da eben sehr mit diesen aktuellen Problemen und Auswirkungen gespielt wird, aber irgendwie nicht so richtig thematisiert wird. Erstens, ja, was langfristig passiert und eben was danach kommt. Ja, genau, hast du gut gesagt.
Okay, genau, das, also wie gesagt, ich finde es schon sehenswert, das kann man sich schon angucken auf jeden Fall. Ich glaube, dass man einfach im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das dann sieht, dass da schon auch noch eine Menge mehr dran hängt.
Ja.
Ich finde auch so ein bisschen abschließend sollten wir auf jeden Fall noch mal kurz drüber sprechen, was kann man denn tun gegen Essstörungen? Sowohl selbst als auch, wenn man Angehörige hat, wo man vielleicht ein schwieriges Essverhalten erkennt.
Also wenn es darum geht, was man tun kann, wenn man den Verdacht hat, dass eine Person im engeren Umfeld eine Essstörung hat, weil es ist ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, was zuallererst immer passiert oder das Bild, was man so automatisch im Kopf hat, ist die Familie am Essenstisch abends, das Kind isst kaum und es ist auffällig seit einer längeren Zeit und der Vater macht Druck oder die Mutter von wegen iss jetzt und stell dich nicht so an oder ähnliches. Was super, super wichtig ist, ist, dass man eben nicht diesen Druck aufbaut und vor allem nicht zwingt zum Essen und dass man so sensibel wie möglich ist, offen ist und Verständnis zeigt, denn es kann für Betroffene eine sehr große Erleichterung sein, einfach jemanden zu finden, der zuhört und die Situation zumindest versucht zu verstehen. Gewicht, Figur und Essverhalten sollten nicht im Mittelpunkt des Gesprächs stehen. Also als Angehöriger ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, das sollte nicht Thema sein und Mittelpunkt sein, denn es ist bereits Mittelpunkt im Leben des Betroffenen. Und diese Wichtigkeit und diese große Bedeutung, die Essen im Leben eines Betroffenen hat, die sollte entnommen werden. Und daher sollten lieber positive Dinge und Erlebnisse eben bewusst angesprochen und es sollte dem bewusst Raum gegeben werden und eben Dinge, die nichts mit der Essstörung zu tun haben.
Und was ja auch so ein bisschen mit reinspielt, ist, also das hast du jetzt hier schon gesagt, dass es ja selbstverständlich ist, dass man es anspricht. Ich finde das aber ehrlich gesagt nicht so selbstverständlich, gerade wenn man auch zum Beispiel unter Freunden ist, dass man halt merkt, auf einer Klassenfahrt eine Freundin isst nichts oder die nimmt immer mehr ab oder man merkt einfach, dass da was nicht stimmt. Da finde ich, denkt man sich halt auch, spricht man das an oder nicht? Und ist es vielleicht dann schon druckauslösend überhaupt, wenn man das als Freundin vielleicht sogar anspricht? Oder merkt man dann, fühlt derjenige sich unwohl damit oder möchte derjenige das nicht? Und finde das ehrlich gesagt schwierig zu sagen. Also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, würde ich es ansprechen oder nicht? Und ich glaube, dass das super, super wichtig ist, es überhaupt anzusprechen. Also auch, was du gesagt hast, dass man es anspricht. Natürlich ohne Schuldzuweisung oder Zwingen. Aber dass man es anspricht, ja, genau. Und viele Betroffene haben auch gesagt im Nachhinein, dass in dem Moment natürlich ist es nicht das angenehmste Gespräch, aber dass es ihnen im Nachhinein geholfen hat, auch wenn es unangenehm war, weil sie gemerkt haben, okay, es gibt Leute, die interessieren sich für mich und die sind darauf aufmerksam geworden, ne? Weil das ist ja auch, was du mit dem Ansprechen machst, dass du sagst, hey, ich mache mir Sorgen, ich denke an dich, ich merke, irgendwas stimmt mit dir vielleicht nicht, abgesehen mal vielleicht auch vom Essen, hast du vielleicht andere,
genau,
ne? Also geht's dir gut psychisch, ne? Also das kann man ja auch fragen.
Ja, genau.
Ohne das direkt jetzt zu sagen, hey, du siehst voll abgemagert aus, also einfach zu sagen, hey, wie geht es dir, geht's dir gut, ich habe das Gefühl, dass du dich distanzierst vielleicht auch oder wie auch immer, halt einfach, dass man Sachen anspricht und einfach auch zeigt, dass man sich Sorgen macht.
Ja, ganz genau. Einfach zu zeigen, dass man ein offenes Ohr hat, weil vielleicht springt die Person drauf an und fand es, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, super angenehm dann doch irgendwie das Gespräch oder merkt dadurch, dass es doch irgendwie ganz hilfreich ist, sich das mal von der Seele zu reden und öffnet sich danach auch einfach viel mehr. Und dann kann man natürlich eben behutsam, ja, auch zu weiterführender Hilfe motivieren, zum Besuch einer Beratungsstelle, einer psychotherapeutischen oder ärztlichen Praxis, weil, sind wir mal ganz ehrlich, das ist der einzig richtige Weg für die betroffene Person, das dann auch wirklich sich als Ziel zu setzen. Am allerwichtigsten finde ich tatsächlich, weil ich glaube, das ist echt auch am schwierigsten, je nachdem, wie die Umstände sind, dass man das Verhalten der Betroffenen versucht, nicht persönlich zu nehmen. Gerade dieses, wir sind vorher auf die sozialen Auswirkungen und so auch so ein bisschen eingegangen. Wenn man merkt, die Person distanziert sich oder pumpt einen an, ist gereizt, wie auch immer, bringt keine Zeit mehr für einen auf, dass man das nicht persönlich nimmt, dass man da keine Vorwürfe macht, sondern dass man versucht, da das große Bild zu sehen und sich dann da langsam ranzutasten und sich nicht einfach zu denken, die will nichts mehr von mir wissen. Denn diese Verknüpfung mit der Psyche und dem Verhalten dahinter, das ist vielleicht für die meisten erstmal nicht so ersichtlich, weil sie nur sehen, Person wird dünner und isst kaum oder verschwindet nach dem Essen oder sowas. Aber natürlich äußert sich das dann auch anders und finde ich echt wichtig, dass man da so ein bisschen mehr drauf achtet und auch einfach dann schaut, wie man selbst dann reagiert und die Person da nicht noch mehr in eine Ecke drängt. Aber wie gesagt, es gibt da halt keinen hundertprozentig richtigen Leitfaden und das sind halt alles Tipps und mögliche Herangehensweisen, aber es ist und bleibt natürlich super schwierig und das Endziel des Ganzen ist natürlich, die Person dazu zu kriegen und am besten nicht zu überreden, sondern auch wirklich zu bewirken, dass die Person selbst in Behandlung möchte.
Ja, und eigentlich fängt ja, was kann ich tun, auch schon viel früher an, wenn wir mal ehrlich sind und nicht erst, wenn eine Person offensichtlich schon eine Essstörung hat, sondern ich finde auch, dass man einfach generell mit dem Thema Essen und Körpergewicht und wie sieht jemand aus, also einfach sensibler umgehen sollte, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin von Natur aus einfach relativ schlank und ich musste mir als Kind wirklich oft anhören, so nach dem Motto, ja, bist du magersüchtig oder was oder so, ne, also du bist ja super dünn oder keine Ahnung, ich bin bei Verwandten oder sonstiges und dann kommen halt Kommentare wie, ja, warum isst du denn das nicht, du kannst es dir doch leisten oder sonstige Kommentare, also ich muss sagen, dass ich wirklich oft schon mit dem Thema unangenehm konfrontiert wurde. Natürlich habe ich jetzt persönlich zum Glück keine Probleme mit dem Essen. Ich habe keine Essstörung. Aber für jemanden, der vielleicht eine Essstörung hat, dann ist das ja noch bedrückender. Und ich muss schon sagen, dass ich an manchen Stellen wirklich mich echt schlecht gefühlt habe. Weil für mich ist es nicht in Ordnung, wenn ich dann mit einer größeren Gruppe am Tisch sitze und ich mal nur einen Salat esse, habe ich wirklich schon erlebt, dass ich dann komisch angeguckt wurde. So nach dem Motto, ja, warum isst du denn nur einen Salat, ja? Du könntest dir auch das fette Schnitzel reinhauen. Und ich denke mir halt immer, es ist doch jedem selber überlassen, wer was wie isst. Mhm. Ja, ich glaube, auch da kann man schon anfangen, einfach sensibel dafür zu werden mehr und mehr Raum dafür zu schaffen, ohne dass jemand vielleicht auch eine Essstörung hat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und genau das zeigt einfach, dass jeder sensibler für das Thema werden muss und irgendwie unterstützen kann in jeglicher Form. Entweder anderen, also Angehörigen, die betroffen sind, helfen kann auf ihrem Weg zur Genesung oder wenn man merkt, dass man selbst betroffen ist und dass man selbst eben von diesem Gedanken ans Essen oder Nicht-Essen ständig begleitet wird, dass man sich selbst Hilfe sucht. Da gibt es zum Beispiel Beratungsstellen, die man telefonisch erreichen kann, wenn man jetzt zum Beispiel im bekannten Familien- oder Freundeskreis niemanden hat, dem man sich öffnen möchte oder kann. Gibt es telefonische Beratungsstellen, die wir auch nochmal euch verlinken werden.
Und was ich noch ergänzen möchte, ist, dass oft Essstörungen, wenn man so ein bisschen danach liest, oft als unheilbare psychische Krankheit gilt, was so ein bisschen daher kommt, dass zum Beispiel, wenn man das vergleicht, also auch wenn der Vergleich natürlich hinkt, aber wenn man eine Alkoholsucht zum Beispiel hat, dann hört man auf zu trinken und wird dann trocken und trinkt sein restliches Leben zum Beispiel keinen Alkohol mehr. Aber wenn man eine Essstörung hat, das Essen ist was Essentielles und man muss sein restliches Leben auch weiterhin essen und auch mit dem Thema Essen zu tun haben. Das heißt, anders als einfach einen Verzicht auszuüben, muss man lernen, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu bekommen und anders damit umzugehen. Mhm. Was natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung ist, aber es ist heilbar. Auch wenn der Krankheitsverlauf sehr lange ist bei Essstörungen, die teilweise wirklich 7 Jahre andauern oder länger, ist es heilbar und es ist möglich, ein gesundes Verhältnis damit aufzubauen. Und ich habe auch wirklich einige wirklich sehr inspirierende Geschichten gelesen von Menschen, die da rauskamen. Also egal, ob ihr euch einfach für das Thema interessiert oder selbst betroffen seid, wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal alle unsere Empfehlungen zu Podcast und auch Aarons Buch natürlich auf unserer Instagram-Seite. Und damit verabschieden wir uns heute von euch und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.